Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Ingo C. Peters.
Herzlich willkommen zum nächsten Witcast. Wie immer ist es mir wichtig, besondere Gäste auszuwählen. Menschen, die ich vor die Kamera bekomme und dann natürlich auch hintergründig reinschaue. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen mitgebracht. Erstmal einen Menschen, der mir nahesteht. Er ist nämlich ein persönlicher Freund. Zweitens ein sehr geschätzter Kollege, nämlich schlichtweg der beste Hotelier, mindestens mal in Deutschland, vielleicht in Europa. Und jemand, der die jungen Menschen inspiriert wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen, Ingo Peters.
Vielen Dank, lieber Carsten, dass ich hier sein darf.
Eine große Freude. Ja, Ingo, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht und die Geschichte, die du erzählst, passt genau zu der Geschichte, die man sich so als Grand Hotelier wünscht. Du hast als Page begonnen und bist dann um die Welt gezogen, um wieder dort zu enden, wäre das falsche Wort, um wieder dort zu landen, wo du einst begonnen hast. Erzähl uns kurz die Geschichte.
Ja, also ich habe nach dem Abitur mich entschieden, in die Hotellerie zu gehen. Das war nicht zur Freude meiner Eltern.
Also du warst nicht vorbelastet im
positiven Sinn? Gar nicht vorbelastet. Also ich komme aus einer kompletten Akademikerfamilie in, was weiß ich, wie viele Generationen, Richter, Anwälte, Ärzte, Apotheker, mein Vater Architekt, meine Mutter Apothekerin. Und als ich denen verkündet habe nach dem Abitur, ich möchte nicht studieren, gab es Riesenkrach zu Hause, weil ich hatte mich so ein bisschen informiert und habe dann so eine Zeitschrift, die hieß Abi. Und da wurden immer so Berufsbilder vorgestellt, unter anderem der des Hoteliers. Und alles, was darin beschrieben wurde, über 4 Seiten, passte genau zu dem, was ich machen wollte. Und ich brauchte nicht studieren, weil ich da irgendwie gar keine Lust hatte, über den Büchern zu sitzen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann muss es das beste Hotel in Hamburg sein und habe mich im Ferienhaus beworben. So, die Personalchefin, Frau Jacobs, guckte mich an, grinste etwas und sagte, wissen Sie, Herr Peters, dass wir ungefähr eine Wartezeit von 4 bis 5 Jahren haben für einen Ausbildungsplatz.
Verrückte Zeit.
So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und ich glaube, die Chemie hat gestimmt zwischen ihr und mir, gesagt, Frau Jacobs, wissen Sie was, verstehe ich alles, aber es kann doch vielleicht sein, dass eine absagt oder abspringt oder nicht kommen kann. Und wenn das der Fall ist, dann rufen Sie mich doch bitte an. Eine Woche später ging das Telefon und ich habe meinen Ausbildungsplatz bekommen im 4-Jahres-Zeiten, so wie ich wollte. Ob da nun tatsächlich einer abgesprungen ist, weiß ich bis heute nicht, aber ich habe dort als Page angefangen.
Und was für ein Glück für die Hotelindustrie, dass du das gemacht hast. Wie lange warst du Page, bevor du dann tatsächlich auch lernen durftest?
Ich war ein halbes Jahr Page, hat mir extrem viel Spaß gemacht, obwohl man natürlich sagen musste, wenn man mit 19 nach dem Abitur in so eine Pageuniform rein muss und dann an der Drehtür die Gäste begrüßt, was ich toll fand, haben sich natürlich einige schon ein bisschen lustig gemacht. Also meine ehemaligen, viele von denen, denen ich Abitur gemacht habe, die fuhren dann mit dem Auto vorbei und haben mir so eine Nase gemacht. Ne? Guck dir mal den an, der steht da und so.
Hab gedacht, na, heute machst du die Nase.
Ich mache mein Ding. Und dann habe ich dieses große Glück gehabt, dass ich sogar noch als Nachthoteldiener arbeiten durfte. Und war, das habe ich fast für 3 Monate gemacht, als Wagenmeister auch. Ich habe das komplette Paket, also von Concierge und Front Door mitgenommen.
Ich springe jetzt ein bisschen nach den Ferienzeiten. Später dann bist du nach Amerika.
Ja, ich war erst kurz in London, habe damals für die Savoy-Gruppe im Barclay Hotel gearbeitet, Knightsbridge. Und dann bin ich in die USA rüber. Ein Semester Cornell University, kennt ja jeder in der Hotellerie. Dann bin ich nach Boston gegangen. Das war also Anfang der 80er Jahre. Da habe ich das Westin aufgemacht, weil mein damaliger Hoteldirektor Gerd Brandner, der ja lange Jahre im Ferienzeiten war, der hat zu mir gesagt, Ingo, wenn du in die USA rüber gehst, dann mache Folgendes, geh nicht in ein kleines Luxushotel, das können wir Europäer viel besser, geh an einen richtig großen Schuppen, wo du amerikanische
Hotels,
ja, da musst du Marketing lernen, da musst du Cost Control, da musst du Organization lernen. Und danach, wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir wieder alles aussuchen. Und so bin ich dann bei Westin gelandet und das war knapp 1000 Zimmer Hotel in Boston, Copley Place. Die Hauptküche war so groß wie ein Fußballfeld. Und das war für mich also ein ganz neues Erlebnis in Hamburg. 100 Personen zum Bankett, das war viel. Im Barclay war das ähnlich. Und der erste Tag, als ich sie ankam, 1000 Personen im kleinen Ballroom, im Junior Ballroom, im Essex Ballroom. Ich habe gedacht, also, würde ich überlegt, ist das was für dich?
Aber Logistik hast du dort gelernt?
Ich habe da extrem viel gelernt. Das war also sensationell. Ich habe da im Stewarding angefangen, als Tellerwäscher im Prinzip. Habe das aber gar nicht verstanden. Weil als ich dann mich dabei hieß, ja, er wird Steward, habe ich gedacht, Steward kannte ich so vom Traumschiff, Sascha Heen. So mit, hab ich gedacht, irgendwie, das muss ein toller Job sein in den USA. Dann kam ich da an und, bei den Einführungstagen. Und dann haben die mir so einen weißen Kittel verpasst. Ich kam da an mit einem dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, bordeauxrote Krawatte, Einstecktuch. Ich habe gedacht, so jetzt geht's los, irgendwelche Gäste, aber irgendwas mit den Gästen zu tun. So, ich habe gedacht, so aller Guest Relation steht da irgendwo und trinkt so ein bisschen Champagner. Und dann haben die gesagt, nee, hier ist your white lab coat. Ich sag, was soll ich denn damit? Und dann wurde ich beim Stewarding abgegeben, was übrigens die beste Abteilung war in dem Hotel.
Du, das kann ich nachvollziehen. Ich habe damals, als ich nach Südafrika bin, einen Arbeitsvertrag bekommen. Da stand drin Assistant Manager. Für mich war klar, ich werde der stellvertretende Hoteldirektor. Genau. Aber ich war weit davon entfernt. Als ich da unten ankam, musste ich die Sauna als erstes checken.
Du, das war bei mir ähnlich, weil den Vertrag, den ich hatte, der hieß auch Assistant Manager Food and Beverage. Und damit meinten die, ich habe verschiedene Stationen. So. Ja. Und ich habe gedacht, ich bin der stellvertretende Wirtschaftsdirektor. Das war ich aber überhaupt nicht.
Weit gefehlt,
weil ich kam dann aus Cornell angefahren dort mit so einem anderen Kollegen im Auto, der mich mitgenommen, der kam aus Boston. Und dann hat der Food and Beverage Direktor gesagt, okay, ich treffe dich abends an der Bar, was für mich total ungewöhnlich als Europäer, da hat man sich nicht, also als Mitarbeiter ist man nie an die Bar gegangen. So. Und dann hat er gesagt, ja, und then you're starting in Stewarding. Und ich habe gedacht, in Stewarding, interessant, was kann das?
Ich möchte nochmal in Amerika bleiben. Du bist dann weg von Westin und bist dann sehr schnell.
Ich bin dann nach Philadelphia ins Ritz-Carlton, habe das Hotel eröffnet. Das gibt es heute nicht mehr. Oder gibt es ein neues Hotel in Philadelphia? Das war eine sehr schwierige Eröffnung. Das war 17th and Chestnut Street. Das ist das große Gebäude Liberty One und Liberty Two. Riesentowers, Mixed-Use-Development, Hotel, Retail. Apartments, Büros etc. Und als ich dorthin ging, das war 1990, Worst Bond Rating in the US, Philadelphia war bankrott. Es wurde kein Müll abgeholt, die Stadt stank, die war pleite. Und wir haben ein Luxushotel eröffnet.
Das war schon mit Horst Schulze damals?
Das war mit Horst Schulze und Sigi Breuer, der mich damals eingestellt hat. Der war im Ritz-Carlton in Boston. Und ich habe schon damals immer gewusst, du musst Netzwerk haben und Kontakte. Und immer, wenn irgendwelche Veranstaltungen, habe ich mich da immer an die Tür gestellt. Und dann kam der immer zum Skull Club, den begrüßt und da. Und so kannte der mich. Und er rief mich eines Tages und sagte, Ingo, du musst kommen. Ich brauche einen stellvertretenden Direktor in Philadelphia. Da öffnen wir. Und dann bin ich da runter. Das war schwierig. Eigentümer, der Developer, war pleite, bevor wir eröffnet haben, hatte Schulden. Wir hatten kein Geld mehr, also wir haben uns nicht mehr beliefert, wir hatten Cash on Delivery. Und es war soweit, Anfang, als wir eröffneten, wir haben keinen Wodka und keinen Whisky mehr gehabt in der Bar. Das war aus, weil wir nicht beliefert wurden. Da musste ich Geld aus der Kasse nehmen, jemand zum Liquor Store schicken, um
was
die Ware zu kaufen. Ja, war eine tolle Erfahrung.
Ingo, bei all den Stationen, die wir gar nicht heute alle im Gespräch schaffen, bis du zurück bist in, heute darf ich das sagen, in deinen vier Jahreszeiten, was war für dich die prägendste und die wichtigste Station auf dem Weg dahin?
Ich würde sagen, es waren, also alle Stationen waren wichtig und auch alle waren in einer Art und Weise prägend. Aber die beiden Stationen waren in Asien, war Thailand. Das war Phuket, Mandarin Oriental und Jakarta. Ich habe das, muss ich sagen, doch etwas unterschätzt. Ich bin aus dem Ritz-Carlton, das war ja in Laguna Niguel, das war die letzte Station. Und das war immer so, jeder Stellvertreter dort, nach circa 18 Monaten wurde Hoteldirektor bei Ritz-Carlton. Aber irgendwo in Phoenix, Arizona oder irgendwo Cleveland, Ohio, wo ich mir gesagt habe, okay, das musst du nicht unbedingt haben. Und jetzt nicht arrogant gemeint, aber der Gerd Brandner hat damals zu mir gesagt, Ingo, du bist europäischer Herkunft. Das sind deine Wurzeln. Du machst 5 Jahre USA, dann machst du 5 Jahre Asien und dann kannst du dir eigentlich aussuchen, was du willst. Mische ein bisschen, mach ein Resort-Hotel, mach ein Stadthotel, mach eine Neueröffnung und dann hast du eine well-rounded Experience und kannst dir eigentlich aussuchen, wo du dann hingehen willst. So, also für mich war immer, du musst nach 5 Jahren nach Asien. So, jetzt waren schon 8 Jahre oder ich war im 8. Jahr schon. Und dann hat man mir erzählt, ja, also wenn du nach Asien gehst, dann musst du erstmal wieder unten anfangen, dann kannst du als Food and Beverage Director, weil du gar keine Erfahrung hast. Und jetzt kam ein Anruf von einem Headhunter für ein Hotel, Phuket Yacht Club, ist jetzt De Nai Han, es war dann damals auch in Mandarin Oriental Resort. Und das war kurz davor, der Eigentümer suchte einen Hoteldirektor dort, bin ich dahin geflogen, mir angeguckt und Asset Manager. der später ein guter Freund von mir wurde, Hendrik Bosch, den auch viele kennen, großer Hotelier, hat mir dann die Offerte gegeben, dorthin zu gehen. Und dann hatte ich aber drei Unbekannte. Ich war noch nie Hoteldirektor, Nummer zwei, und das ist ein Riesenunterschied. Alle Stellvertreter denken immer, sie machen den ganzen Job und der Chef, der läuft ja nur durch die Gegend und so weiter und so fort. Dann neu, komplett neuer Kontinent, Asien, und nicht keine bekannte Firma, das war ein erst ein freistehendes Hotel. Da habe ich richtig gekämpft und habe gedacht, schaffst du das nicht? Sehr schwierig, mit den Teilern erstmal zurechtzukommen, bevor man die Mentalität versteht. Ich habe es glücklicherweise geschafft. Und das zweite Prägende war dann Jakarta mit einer sehr militanten Gewerkschaft und Betriebsrat im Hotel.
Das war auch Mandarin, oder?
Ja, genau. Das war dann mein damaliger Mentor war Kurt Wachtfeitel im Oriental Bangkok. Da haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Und
für die Jüngeren unter uns, Kurt Wachtfeitel, wahrscheinlich einer der prägendsten Hoteliers der 90er Jahre, hat 11-mal hintereinander das Institutional Investor gewonnen. Das war damals das beste Hotel-Ranking und wurde mit dem Mandarin Oriental in Bangkok immer wieder das beste Hotel der Welt.
Und er wurde genannt Silver Fox durch seine grauen Haare. Ja, und dann kam die Offerte, nach Jakarta zu gehen. Hat mir Kurt auch dazu geraten. Und ich habe dann so ein bisschen aufgeräumt und dann habe ich jemanden dabei erwischt von der Gewerkschaft, die gestohlen haben. Und das war die wichtigste Person, nämlich die war Chief Accountant. Das heißt, diese Person war die zweite Person in der Gewerkschaft, in dem Betriebsrat, die Zugang zu allen Zahlen hatte, Gewinn, Verlust, Gehälter, das gesamte Ding. Und da habe ich gesagt, okay, egal wie, die wird gefeuert. Dann wurde ich eingesperrt in meinem Büro. Ich war 24 Stunden, die haben mit Stöcken gegen metallene Filing Cabinets gehauen. Boom, boom, boom. Und ich war eingeschlossen. Dann haben die haben also auch dann die Presse geschmiert. Da stand an der Jakarta-Poster gleich auf der ersten Seite Hoteldirektor bezichtigt, Indonesier des Stehlens und alle Indonesier sind schlecht und was weiß ich was. Und ich saß in meinem Büro und musste dann 13 verschiedene Eigentümer abtelefonieren. Ich war noch relativ neu da mit Hongkong telefonieren. Das war eine wirklich schwere Zeit. Und danach kam diese Studentenbewegung, die ja dann Suharto gestürzt haben.
Absolut.
Und das war direkt vorm Hotel. Also wir haben teilweise 60 Leute vom Military gehabt mit Maschinenpistolen ums Haus rum, um die Gäste zu schützen. Da konntest du nach 18 Uhr gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
Das hat nichts mit Luxus zu tun. Ich möchte jetzt zurückspringen ins 4 Jahreszeiten in dein Haus, das du seit 27 Jahren führst. Ingo, wenn du so viele Jahre erfolgreich bist, und du offensichtlich nicht müde wirst, jeden Tag besser zu sein als am Tag zuvor. Welche Werte begleiten dich und was ist für dich die wichtigste Aussage im Leadership?
Für mich ist das ganz klare Sache. Der Erfolg von heute ist der Schnee von gestern. Der ist geschmolzen. Wir müssen jeden Tag wieder antreten und kämpfen, um ja relevant zu sein, um wirklich ja am Puls der Zeit zu sein. Wenn man denkt, man ist der Beste und lehnt sich zurück, dann ist man schon, ich sage immer, der Zweite ist der erste Verlierer. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich mein Team motiviere. So, wir haben gerade so eine Wertereise gemacht und ganz, ganz wichtige Werte, die wir bei uns herausgearbeitet haben im Hotel. Warum sind wir so erfolgreich? Warum arbeiten die Mitarbeiter so gerne für uns? Ist ganz klar Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen zu Mitarbeitern habe, funktioniert es nicht. Empowerment. Meine Mitarbeiter müssen Entscheidungen treffen. Ich sage, lieber eine falsche Entscheidung als keine Entscheidung treffen.
Ja. Eigentlich übrigens mit den großen Unternehmern der Welt, die alle sagen, das Krebs eines Unternehmens ist, keine Entscheidung zu treffen.
Genau.
Würde ich allenthalben.
Der nächste Wert ist Miteinander. Alles, was wir tun, müssen wir miteinander im Team tun. Dann Weitsicht. Nicht nur in der Teetasse gucken, sondern über den Rand hinaus. Das geht im Kleinen so wie im Großen. Ich schaue schon, ich weiß, was ich in den nächsten 5, 6, 7, 10 Jahren mit dem Hotel machen möchte. Aber auch der Mitarbeiter, wenn jetzt ein Request kommt von einem Gast, der muss dann schon antizipieren, was eigentlich die nächste Sache ist, die er haben möchte. Also Weitsicht ist ganz wichtig, nicht nur von hier nach da denken. Und dann ein sehr wichtiger Wert ist Kommunikation. Das sind unsere 5 Werte, die wir herausgearbeitet haben und die wir nicht irgendwie an eine, ja, auf ein Poster kleben und sagen, das sind jetzt unsere Werte, sondern wir haben das mit einem externen Berater gemacht, mit Human, sehr gute Firma. Und die haben 120 Mitarbeiter interviewt, vom Tellerwäscher hoch, aber kein Management. Und haben die gefragt, warum arbeiten Sie hier, was ist gut, was ist schlecht, warum ist man hier motiviert? Und dann haben wir alle Statements aufgeschrieben und sind dann mit unserem Management-Team, haben uns weggeschlossen, sind nach Berlin gegangen, außer Haus, und haben dann aus diesen ganzen Aussagen diese 5 Werte kristallisiert. Das heißt, diese Werte werden schon gelebt. Alle Werte, die ich gesagt habe, die 4 Werte sind Ist-Werte, die leben wir. Und wo wir uns verbessern müssen, das ist ein Sollwert, das ist die Information. Daran arbeiten wir.
Gut, dein Terminkalender liest sich wie das Who's Who in der Gala. Du hattest vor kurzem das Fürstenpaar von Monaco zu Gast. Du hast die OMR bei dir im Haus. Was ist für dich das Highlight oder die Highlights im Kalender 2024?
Ja, du hast schon einiges vorweggenommen. Wir haben auch oft wichtige Persönlichkeiten im Haus, von denen nie jemand etwas erfährt, die privat nach Hamburg kommen.
Das unterscheidet dich übrigens von einigen anderen Hoteliers, die dich dann in die Öffentlichkeit stellen und mit den Gästen posten, obwohl den Gästen das gar nicht so angenehm ist. Einer, genau. Sogar habe ich gelesen, hat aus seinem Security-Video ein Bild herausgeschnitten, um den wichtigen Gast dann zu kommunizieren.
Das ist richtig. Was ich damit sagen will, ist, dass was du in der Zeitung liest oder irgendwo, was kommuniziert wird, das ist das eine. Aber wir haben wirklich, wirklich sehr oft sehr viele, also sogar Königshäuser, die privat nach Hamburg kommen, da weiß kein Mensch, die teilweise selber das Auto selber fahren. Also das ist, darf man hier gar nicht erzählen. Und das Schönste ist, dass die wirklich, wirklich wichtigen Promis, VIPs, die sind down to earth. Mit denen kannst du ganz normal reden. Die haben überhaupt keine Allüren. Mit denen kannst du dich hinsetzen, eine Tasse Kaffee trinken und über Gott und die Welt reden. Und das macht es wirklich schön und angenehm, weil du triffst Menschen in allen Lebenslagen und aus allen Ländern der Welt, aus allen Bereichen, Politik, Kultur, Showbusiness. Und das ist einfach, ja, interessant.
Das ist tatsächlich so. Umso wichtiger die Persönlichkeit in der Außendarstellung ist, umso demütiger sind sie oft. Ich war gerade in Son Bonial, dem neuen Hotel von Sir Richard Branson auf Mallorca, sitze am Pool, arbeite, kommt ein Mann zu mir und sagt, do you play chess? Ich drehe mich um und sage, Sir Richard, it's me, Carsten. Ich sage, yes, I play chess, but I play poorly. Er sagte, never mind, then it's going to be a quick game. Dann hat er mich zum Schach eingeladen, um hinterher mit mir 2 Stunden Tennis zu spielen. Also einfach völlig entspannt. Ja. Und der übrigens, der ja sehr viele exzellente Hotels besitzt, der geht auch von Tisch zu Tisch, begrüßt jeden Gast und sagt, hi, I'm Richard, how are you doing? Und er meint das ernst, ja. Aber die Frage nochmal zurück, Ingo, was ist für dich das wichtigste Highlight in 2024? Worauf freust du dich?
Also erstmal muss ich sagen, das ist eigentlich das Highlight, warum wir hier heute sitzen. Weil wir sitzen im Dol de Grand Hotel in der Schweiz und heute Abend wird ein ganz wichtiges Ranking verkündet, nämlich die 101 Besten von Deutschland, Schweiz, Österreich und Südtirol.
Konsolidiert.
Konsolidiert. Und das Tolle ist, auch meine Eigentümer sind extra deswegen angereist. Wir hatten einen tollen Abend gestern Abend. Und das ist unser Highlight diesen Jahres.
Damit speichelst du mir. Vielen Dank. Ja, in der Tat, das ist spannend, weil es auch schmerzhaft ist. Denn weißt du, aus 4 Ländern oder 3 Ländern und einer Region nur 101 Hotels herauszukristallisieren, ist für mich ein schmerzhafter Prozess gewesen, weil viele Hotels, die ich persönlich sehr schätze, liebe, die zum Teil Kunden sind, sind nicht dabei, weil es eben auf so viele Menschen aufgeteilt wird. Also ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Ergebnisse von heute Abend schon. Ich bin sicher, die eine oder andere Überraschung ist dabei. Ich hoffe, dass es keine Tränen, sondern nur viel Applaus gibt.
Freudentränen.
Ingo, ich möchte gerne so ein paar Fragen stellen, die den Hintergrund von dir zeigen, die ein bisschen den Ingo hinter dem Ingo zeigen und etwas tiefer gehen als nur die Hotellerie. Gibt es etwas in deinem Leben, das du bereut hast oder noch nicht gemacht hast und deshalb bereust?
Nein. Also ich kann mit ganz, also mit...
Das war eine schnelle Aussage.
Aus der Inbrunst, also meiner Brust sagen... Wenn ich heute die Chance hätte, alles noch mal wieder von vorne abzuspulen, ich würde jede Entscheidung wieder so treffen, wie ich sie getroffen habe. Ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben, mit dem, was ich mache, im Reinen. Ich sage immer, ich muss in der Mitte vom Raum stehen. Ich möchte nicht an der Wand stehen. Ich möchte nicht in der Ecke stehen. Da kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Das heißt für mich Unabhängigkeit. Ich liebe, was ich tue. Wer seinen Job liebt, muss keinen Tag im Leben arbeiten. Wenn ich die Treppe runterkomme morgens und durch die Halle laufe, dann sage ich, boah, hier darf ich arbeiten und ich kriege noch bezahlt dafür. Nein, ich bereue wirklich nichts. Ich wollte immer mal, keine Ahnung, mal Fallschirmsprung machen oder sowas. Habe ich nicht gemacht, bin ich nicht zugekommen. Bereue ich das jetzt? Nein. Muss ich das jetzt noch machen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, was viele Leute, und ich treffe ja auch viele Leute, was für die schwierig ist, ist Zufriedenheit. Viele Menschen möchten immer höher, weiter, größer, mehr. Und die werden dieses Ziel nie erreichen. Es gibt immer einen, der eine größere Yacht hat, der noch ein bisschen dickeres Portemonnaie hat, der noch ein bisschen mehr Power hat oder Macht hat. Und ich glaube, das ist für mich so, ich bin mit dem, was ich mache, bin ich sehr zufrieden im Business, im Privaten. Ich habe eine tolle kleine Familie. Wir verstehen uns alle super gut. Einen kleinen Sohn, 7, der vielleicht auch mal Hotelier wird, wenn er Lust hat. Die ersten Anzeichen, die gehen schon dahin. Ich bereue nichts.
Wenn du an deinen kleinen Sohn denkst und an deine liebe Frau und du einmal nicht in Vierjahreszeiten bist, wo nimmst du dir deine Auszeit?
Das mache ich jetzt schon. Wir haben ein kleines Häuschen an der Ostsee. Und das Tollste für meinen Sohn, den Konrad, ist, wenn wir da sind, dann braucht er kein Spielzeug. Sagt er, Papa, ich will dir helfen. Und wenn wir dann im Garten, also du musst dir das so vorstellen, da bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich fahre weg, ich habe meinen blauen, dunklen Anzug, den hänge ich in den Schrank. Und daneben sind meine privaten, keine Ahnung, Arbeitsklamotten, die ich dann anziehe. Und dann mähe ich da mit Freude meinen Rasen. Ich habe so einen ganz coolen, englischen, alten Spindelrasenmäher. Mit dem wird heute, das ist eine Locke, mit einem Briggs & Stratton 7,5 Horsepower Motor.
Du bist im Detail, mein Lieber.
Und der klappt sich aus. Er hat eine 2 Meter Spannbreite. Damit wird heute noch der Rasen vor dem Weißen Haus in Washington D.C. gemäht. So, mit dem Apparat lege ich dann los und er hat so einen kleinen Plastikrasenmäher und fährt dann hinterher. Also ganz, ganz toll. Und da hole ich mir, da haben wir ein kleines Segelboot und da hole ich mir meine Power, meine Kraft und meine Entspannung her.
Ingo, bevor wir zu unseren Rapid Questions kommen, du arbeitest für ein Hotel, für eine Institution. Du hast aus diesem Haus eine Institution gemacht, das darf man sagen. Und gleichzeitig, das wissen die wenigsten, gehörst du auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung entfernt, auch zu einer anderen Gruppe, nämlich zu Fairmont Hotels. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich muss das aber erwähnen, weil die Frage dich dem nämlich anschließt. Was ist denn dein persönliches Lieblingshotel außerhalb der Gruppe?
Ich bin vor einigen Jahren, das ist wirklich, war für mich so die beste Hotelerfahrung, die ich hatte, in Laukala Island gewesen. Dietrich Mateschitz, der ja leider jetzt schon verstorben ist, von Red Bull gehört hat, jetzt gehört seinem Sohn. Und da sind wir für 10 Tage gewesen. Das war so ein außergewöhnliches Erlebnis, weil für mich der größte Luxus ist, wenn ich einen Tag habe, wo ich keine Termine habe, wo ich nichts planen muss, auch nicht, wann ich zum Essen gehen muss, weil dann die Sitzzeit ist oder zum Spa, zur Behandlung. Und das Tolle an dem Hotel war, also mal von der Qualität abgesehen von allem, also jeder, das kann gar nicht sagen Bungalow, das ist ein richtiges Beachhaus. Und alle Restaurants und alles stand 24 Stunden zur Verfügung. Und dann haben wir gesagt, irgendwie mit Zeitdifferenz, wir wollen jetzt um 23 Uhr noch Sushi essen. Ist das noch möglich? Ja, kommen Sie, wir sind da. Spa-Behandlung, einem drum und dran. Und dann waren wir in diesem tollen Haus und dann ein großer Chambrier mit Weißwein. Und das war alles inklusive im Package, also alles, Golf spielen, Boot fahren. Und dann haben die gesehen, okay, wir trinken gerne Chardonnay. Und dann haben die den Riesling rausgenommen, alles. Und dann wurden die Flaschen dort genau justiert. Du musstest keine Form aus dem Verwäsche. Du hast deine Sachen einfach in einen Korb geschmissen. Wenn du abends wiederkamst, deine Shorts, dein Hemd, dein Jackett, was auch immer, hing das alles gebügelt da
drin. Ultraluxus.
Das war wirklich, und das Tolle war, wir wurden dann auch noch mit dem Privatjet abgeholt, der relativ neu war. Der war aus welchem Grund auch immer in Auckland und musste zu einer Wartung. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn Sie schon da sind, fliegen wir direkt mit. Und dann sind wir dort mit Pilot, Co-Pilot und einer Stewardess dann mit diesem Privatflieger von Mateschitz nach Locale Island geflogen. Das war das Nonplusultra Hotelerlebnis, was ich bis jetzt gehabt habe.
Sehr schön. Da war ich noch nicht. Das wird jetzt ganz hoch auf meine Bucketlist kommen. Ein paar Rapid-Fire-Questions, mein Lieber. Bitte entscheide dich immer für eins. Frühstücksbuffet oder à la carte?
À la carte.
Traditionelles Dekor oder modernes Design?
Traditionell.
Gala-Dinner oder Veranstaltung?
Gala-Dinner.
Traditionelles Check-in oder Self-Check-in?
Traditionell.
Spa oder Fitness?
Spa.
Tee-Zeremonie oder Barista-Workshop?
Barista-Workshop.
Stadtzentrum oder ländliche Lage?
Stadtzentrum.
Weiche Matratze oder feste?
Feste.
Teambuilding-Aktivitäten im Hotel oder außerhalb?
Außerhalb.
Bar mit Live-Musik oder ruhige Lounge?
Ruhige Lounge.
Ingo, vielen Dank. Du hast uns ein Stück deiner Wirklichkeit mitgebracht. Weiß das zu schätzen und ich bin sicher, unsere Zuschauer auch.
Danke für das Gespräch, Carsten.
Danke dir.